Der heutige Predigttext steht in Matthäus 24, 25, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Soweit das Wort Gottes.
Nun, ich hoffe, ihr hört mich. Auch oben. Probieren heute ein neues Mikro aus. Seht ihr hier nicht mehr dieses Kopf, sondern hier am Kragen oder Krawatte. Aber ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Nun, das ist ein sehr ernstes Thema. Und wie es in den vergangenen Monaten bei mir war, ich lasse mir ja zwischendurch, seht ihr, wir machen jetzt eine kurze Pause mit dem Daniel-Buch, weil ich mir die Freiheit erhalten möchte, wenn Gott sagt, es ist jetzt etwas Bestimmtes dran, dass wir für sowas auch offen sind. Und auch hier war es so, dass ich wirklich immer wieder auch zu diesem Text und über dieses Thema geleitet wurde, sodass wirklich mein ganzes Gedankengut auch um diesen Text sich gedreht haben. Nun, hier gerade im ersten Vers ist es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außerhalb des Landes reisen wollte, seine Knechte bzw. Verwalter rief und ihnen seine Güter, sein Gut zur Verwaltung übergab. So steht es in Vers 14. Und ich habe gedacht, okay, wo begegnet uns so etwas eigentlich das erste Mal? Und dann lesen wir einmal im ersten Buch Mose, also ganz zu Anfang, 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28, und dort steht: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gleich hier, am Anfang aller Dinge, am Anfang aller Dinge, an denen Gott den Menschen bis zu einem gewissen Punkt beteiligt, definiert der Schöpfer die einzigartige Beziehung des Menschen, die er nach Gottes Willen und Plan haben sollte. Nämlich sozusagen als Repräsentant Gottes über die gesamte Schöpfung zu herrschen, aber auch und vor allem Acht auf sie zu haben. Dies von Gott gegebene Gebot, dass der Mensch als Gottes Repräsentant über die gesamte Schöpfung herrschen sollte, unterscheidet den Menschen von allen anderen Geschöpfen und Geschaffenen und machte ihn somit zur Krönung der Schöpfung Gottes. Und so wird der Mensch sich niemals seiner Verantwortung entziehen können, dass er vom Schöpfer eine perfekt funktionierende Schöpfung zum Erhalt übergeben bekommen hat. Die Zustände, die wir heute nicht nur auf der Erde, sondern eigentlich im gesamten Universum haben, sind zum einen dem Falschen, dem selbstsüchtigen, gierigen und unbarmherzigen Verhalten des Menschen zuzuschreiben. Aber auf der anderen Seite erfüllt Gott sein Wort auch dahingehend, dass er deshalb, weil der Mensch eben nicht mit dem ihm anvertrauten Gut in einer gottesfürchtigen Weise umgeht, führt Gott seine gerechten Gerichte durch und der Mensch wird am Ende das ernten, was er gesät hat, das heißt, was er mit dem anvertrauten Gut getan hat. Die Loslösung von Gott begann bereits bei Adam und Eva und hat trotz mehrfachen fürsorglichen Eingreifen Gottes heute in unserer Zeit, so wirkt es zumindest auf mich, wieder einmal einen verderblichen Höhepunkt erreicht, der den Schöpfer dazu bewegt, seine angekündigten Gerichte über die Erde gehen zu lassen. Und wir sehen sie auch bereits. Nun, nachdem der Herr Jesus im Kapitel vorher, also Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums, über die Vorzeichen seiner Wiederkunft gesprochen hat, wendet er sich mit den folgenden Gleichnissen, zu welchem auch das eben Gelesene gehört, an Menschen, die das Wort Gottes bereits kennen, und an solche, die es nicht nur kennen, sondern die auch von sich sagen, dass sie sich daran halten wollen. Was der Herr Jesus hier in unserem Predigttext beschreibt, ist nichts anderes als die Situation, dass wenn er in den Himmel zurückgegangen ist und den Menschen sein geistliches Gut, seinen Besitz dahingehend übergibt, oder wir könnten auch sagen anvertraut, damit sie damit verantwortungsbewusst umgehen, bis wann? Bis er wiederkommt. Ganz klar kündigt der Herr Jesus auch hier an, dass er wiederkommt. Nun, ich möchte dir persönlich eine Frage stellen. Wie gut kennst du den Herrn Jesus? Wie gut kennst du den Herrn Jesus? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die du dir stellen kannst. Einer der drei Beteiligten in unserem Predigttext behauptete, dass er den, welchen er als seinen Herrn bezeichnete, gut kennen würde. Doch leider entsprach genau das Gegenteil der Realität. Er behauptete zwar, seinen Herrn zu kennen, doch sein Verhalten zeigte genau das Gegenteil, nämlich, dass er seinen Herrn nicht wirklich kannte, aber später zu dieser Person ein wenig mehr. Vielleicht noch auch ein kurzer Satz zu den hier erwähnten Talenten. Die Talente, die hier genannt werden, stellen keine Begabungen dar, sondern sie bezeichnen eine Maßeinheit. Die Menschen bekommen zumindest hier in diesem Gleichnis von Gott bestimmte Mengen, also Maßeinheiten und keine Begabungen. Jeder der genannten Personen soll bei gleichen göttlichen Bedingungen mit dem ihm von Gott anvertrauten Gut, mit der Menge des anvertrauten Gutes, verantwortlich umgehen. Nun stellst du dir vielleicht die Frage, also ich habe sie mir zumindest gestellt, warum der eine 5, der andere 2 und der dritte lediglich eine Maßeinheit erhalten hat. Das ist eine berechtigte Frage. Diese Frage hat mich sehr beschäftigt, aber ich habe keine Antwort darauf. Ich kann sie dir nicht beantworten, warum das so ist. Es ist, wenn ich die Bibel richtig verstehe in der Gesamtheit, ist es eine von vielen Entscheidungen des wahrhaftigen Gottes, in denen er nach seinem göttlichen, unantastbaren Willen, aber auch in seiner Liebe, in seiner Fürsorge und in seiner Kenntnis der Zukunft etwas festlegt, worauf er dem Menschen keinen Einfluss gewährt. Der lebendige Gott hat sich der Menschheit vollends in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart. Er hat sich ihm zu erkennen gegeben. Alles, was der Mensch über Gott, den Schöpfer, wissen sollte, hat Jesus Christus geoffenbart. Und deshalb geht spätestens seit der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, dass niemand sagen kann, er könne nur an Gott glauben, wenn er ihn sehen könne. Das gilt nicht. Jesus Christus hat dem Menschen leibhaftig die Fülle aller Gottheit und aller Göttlichkeit dargelegt. Und die Bibel bestätigt das auch. Wenn wir uns anschauen, Galater 2, Vers 9, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, na, das ist falsch, das steht da mit Sicherheit, oder ich habe hier was Falsches gemacht. Oder es ist die falsche Stelle. Muss ich mal eben nachschauen. Nein, das ist aber mein Fehler. Da sollte eigentlich stehen, dass Christus uns Gott offenbart hat und dass wir die Fülle der Gottheit in ihm, in Christus Jesus, leibhaftig erkennen können und sehen. Er hat sie uns geoffenbart. Und als dieser, unser Herr und Erlöser, Jesus Christus, leibhaftig in die himmlische und für unsere Sinne nicht wahrnehmbare Welt zurückgekehrt ist, vertraut er, bis er wiederkommt, Jedem Menschen vertraut er etwas von seinem Geistlichen, von dem himmlischen Gut an. Nun, aber noch einmal, wenn es Segen bringen soll, dann bestimmt Gott allein die Menge des anvertrauten Gutes, was er jedem Menschen persönlich übergibt. Gott bestimmt die Menge. Nicht wenige sind mit dem ihnen von Gott anvertrauten Gut, aber unzufrieden und vielleicht sogar nicht einverstanden. Und sie versuchen es auf eigene Weise zu vermehren. Aber das führt immer zu einem Fiasko. Das geht nicht gut. Noch einmal eine Frage. Wenn du wirklich an den Herrn Jesus Christus glaubst, glaubst du dann auch, dass er dir persönlich etwas von seinem Gut anvertraut hat? Die Frage musst du dir stellen. Wenn du das mit Ja beantworten kannst, was tust du dann dafür, dass sich dieses dir anvertraute Gut mehrt? Versteht ihr mich bitte jetzt nicht falsch? Es geht nicht darum, um eine Leistungsgesellschaft. Wer viel tut, der ist bei Gott angesehen. Nein. Aber wenn Gott dir etwas anvertraut hat, bist du dann dankbar dafür und sagst, ja, Herr, ich bin ein treuer und zuverlässiger Verwalter und ich möchte dieses dein mir anvertrautes Gut vermehren. Da sind wir als Menschen dann gefragt. Wie gesagt, es geht nicht um Leistung, aber vom Grundsatz her. Wenn du das mit Nein beantwortest, dass du sagst, ja, du glaubst an Gott und du glaubst an Jesus, aber dass er dir was anvertraut hat, das hat er nicht oder da bist du dir nicht sicher. Wenn du diese Frage so beantworten würdest, dann lade ich dich zu einem persönlichen Gespräch ein. Nun, mit wem könnten wir zum besseren Verständnis vielleicht die Person vergleichen, die hier die 5 Talente erhielt? An was oder besser, an wen würdest du dabei vielleicht persönlich denken? Vielleicht an einen Pastor, der mit ganzer Hingabe eine Gemeinde leitet. An einen Missionar, der um die ganze Welt reist, um das Evangelium zu verkünden. Einen Referenten an einem theologischen Seminar, der mit dazu beiträgt, dass es genügend geistlichen Nachwuchs gibt. An einen christusgläubigen Arzt, der nach seiner offiziellen Praxisschließung noch Hausbesuche macht und vielleicht sogar Menschen umsonst behandelt und ihnen so ganz nebenbei dann noch das Evangelium verkündet. An wen würdest du denken, wenn es um den geht, der die 2 Talente erhielt? Wie gesagt, es geht um Maßeinheiten, nicht um Begabungen. Vielleicht um den Chef einer Firma, der sich vor der Belegschaft offen zu Christus bekennt und überall in den Firmenräumen christliche Botschaften aufhängt. Oder ein Ehepaar, das seit vielen Jahren trotz schwankender Zahlen einen Hauskreis leitet und dazu christusgläubige Menschen einlädt, wie auch solche, die noch nicht an Christus glauben. Vielleicht auch an eine Person, die ihre freie Zeit, das heißt die Zeit, die sie für sich persönlich frei zur Verfügung hat, die ihre Zeit dazu nutzt, diese freie Zeit, alte oder schwach gewordene Menschen zu besuchen, sie zu trösten und ihnen aus der Bibel vorzulesen. Vielleicht denkst du dabei auch an Menschen, die sich aus ganzem Herzen der Arbeit unter Kinder und Jugendlichen hingeben. Nun, das alles ist sicher lobenswert und gehört auch bis zu einem gewissen Punkt gewissermaßen dazu, mit dem göttlich anvertrauten Gut umzugehen. Aber ausschließlich unter den biblischen Gesichtspunkten betrachtet, geht es auch ein klein wenig am Ziel vorbei, wenn wir diese Personen jetzt sagen würden, das sind die, die 5 und das sind nur die, die 2 Talente bekommen haben. Denn es besteht die Gefahr, dass alle diese Dinge dazu verführen könnten, sich selbst größer zu empfinden und darzustellen, als wir vor Gott tatsächlich sind. Lesen wir in unserem Predigttext nicht, dass der die 5 Talente erhielt, wie auch bei dem, der die 2 Talente erhielt, dass sie beide lediglich über wenigem getreu gewesen sind und der lebendige Gott wird sie deshalb über viel setzen? Bei Gott ist selbst der vermeintlich höchste menschliche Reichtum in jeglicher Form nichts anderes als armselig. Die Verheißung, die hier steht, besagt jedoch eindeutig, dass derjenige, der treu mit dem für Menschen vielleicht armseligen Gottesgut umgeht, eine reichhaltige Belohnung erfahren wird. Finde doch einmal für dich persönlich heraus, vielleicht weißt du das bis heute nicht, vielleicht gehst du wirklich schon eine ganze Zeit mit dem Herrn Jesus, aber du hast immer noch nicht herausgefunden und erkannt, was dieses besondere geistliche Gut ist, was der Herr Jesus dir anvertraut hat, damit du es in seinem Namen zu seiner Verherrlichung vermehrest. Manchmal kann es sein, dass du dir nicht vorstellen magst, dass der lebendige Gott gerade dir etwas Besonderes anvertraut hat. Und doch ist es so, denn der Herr beruft und stattet aus, wem er will, und er verteilt das Gut auch nach seiner Allwissenheit. Es ist so. Du hast etwas Besonderes von Gott erhalten. Finde es endlich heraus und setz es ein, dass es Frucht bringt zu seiner Herrlichkeit. Beste Beispiele, soweit mir bekannt, waren zum Beispiel die Propheten des Alten Bundes und selbst die 12 Urapostel oder auch die neutestamentlichen Schreiber der biblischen Bücher. Menschlich betrachtet waren sie keine außergewöhnlichen Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten vorher. Und doch hat Gott ihnen sein geistliches Gut anvertraut. Und er hat geschaut, ob sie willig sind, dieses anvertraute Gut im Glauben anzunehmen. Und dann hat er viel daraus gemacht. Wenn es bei Menschen auch nicht viel aussehen mag, aber bei Gott ist es wertvoll und angesehen. Und nur du persönlich bist angesprochen und beauftragt damit. Es müssen aber auch nicht unbedingt die Dinge sein, die ich jetzt hier ganz oberflächlich angesprochen habe. Sie dürfen es sein, aber sie müssen es nicht sein. Vielleicht sollst du nur ganz einfach wieder regelmäßig zur Gemeinde gehen, dich durch die Versammlung und vor allem durch das Wort Gottes stärken und ausrüsten lassen, damit du jeden Tag konkret für den Leib, für die Gemeinde des Herrn im Gebet einstehen kannst. Vielleicht gehört es auch in besonderer Weise zu dem dir anvertrauten Gut, dass der Herr das Werk deiner Hände segnet, damit du Notleidende finanziell unterstützen kannst. Es ist auch gut möglich, dass es zu deinem dir von Gott anvertrautem Gut zählt, dass er dich besonders dazu ausgestattet hat, Leiden und schwierige Situationen zu ertragen und sie zu meistern, vorbildhaft zu wirken. Dass du mit Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb der Familie umgehen kannst. Dass du auch mit schwerer Krankheit, mit festem Blick auf Christus besser umgehen kannst, als das andere können. Und so für deinen Heiland in großem Maß gewinnbringend bist. Sein Gut, das er in dich hineingelegt hat, vermehrest. Aber an allererster Stelle, und das gilt für jeden, und vor allem auch unabhängig vom Alter. Es ist ja so, mit dem zunehmenden Alter, außer bei mir, geht die Kraft zurück, sie nimmt ab. Aber bei allen anderen geht die Kraft natürlich ein bisschen zurück. Und dann fühlt man sich manchmal ein wenig wertlos, ein wenig nutzlos und sagt, was kann ich noch großartig ausrichten? Das überlassen wir mal den Jungen und Kräftigen, die sich meistens da oben, da hinten aufhalten. Das ist ein großer Irrtum, ihr Lieben. Wenn Gott geistliches Gut verteilt, dann gibt er es genauso, auch altersgerecht, wie wir es brauchen. Und jeder, vom Jüngsten bis zum Ältesten, vom vermeintlich Schwächsten bis dem vor Kraft Strotzenden, vertraut Gott gut an und wir können und dürfen und sollen mit diesem anvertrauten Gut in verantwortungsvoller Weise umgehen. Und eins, das haben wir alle, unabhängig von Alter und von körperlicher Fitness, die allerwichtigste Botschaft und der allergrößte Teil des uns anvertrauten geistlichen Gutes ist die Weitergabe des ganzen Wortes Gottes, des ganzen Evangeliums. Nicht nur Teile oder die Passagen, die sich für Menschen schön anhören, sondern das ganze Evangelium. Schaut mal, noch einmal, wir können uns das nicht oft genug auch vor Augen führen. Der Sendungsbefehl in Matthäus 28, 19 bis 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Taufen ist hier aber eine Abfolge, nachdem sie das Wort Gottes angenommen haben und sich zu Christus bekennen und Buße getan haben, dann die Taufe. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Was mir persönlich diesbezüglich, gerade so in den letzten Jahren, seit 2015 würde ich einmal sagen, ne, da war ja dieser berühmte Satz, wir schaffen das, hat leider gezeigt, dass wir es nicht geschafft haben. Aber dieses, so geht nun hin. Geht hin, das heißt, geht ihr zu ihnen. Und nicht, sorgt dafür, dass sie alle herkommen. Hat jetzt nichts mit Politik, mit Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern es geht um das Wort Gottes. Geht hin, das heißt, geht ihr zu ihnen. Das war auch der Auftrag der Apostel. Die waren in Jerusalem, dort sollten sie bleiben. Bis wann? Bis der Heilige Geist auf sie alle kam, bis sie versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Und dann sind sie rausgegangen. Die Apostel meistens zum jüdischen Volk, welches ja auch zuerst nur die Verheißung hatte, danach aber auch die Heidenmissionen, wobei Paulus und Barnabas eine gewichtige Rolle spielten. Aber geht hin. Und ich persönlich bin da nicht so sicher wie viele vermeintliche Theologen, dass die ungebremste Einwanderung, auch wie wir das jetzt in Europa zurzeit haben, diese ungebremste Einwanderung und Migration fremder, aber vor allem jüdischer und christenfeindlicher Kulturen in dieser aktuellen Form wirklich gesund ist für Deutschland und Europa. Geht hin, ein klares Ja. Das bedeutet, sagt den Menschen das Evangelium. Wir haben ja hier, Elisabeth ist heute nicht da. Elisabeth war 30 Jahre Missionarin in Südamerika, auch hauptsächlich in Peru, und hat dort das Evangelium verkündigt, zuerst den Kindern, und dann sind Gemeinden entstanden. Und diese Gemeinden sind größer geworden. Letztens war ein Jubiläum, da war sie auch eingeladen. Wir sehen also, das Evangelium wurde gebracht. Die Menschen wurden dort in ihrer Kultur, in der sie vorher auch waren, haben sie zum lebendigen Glauben an Christus gefunden. Und der Geist Gottes bewirkt es dann, dass das Wort Gottes auch weiterläuft. Das ist eigentlich der Missionsbefehl, den ich verstehe. Und nicht in der Weise, wie das heute passiert. Nun, geht hin, ein klares Ja, so lautet der göttliche Befehl. Sie alle herholen, ich weiß nicht. Ich will da jetzt nicht sagen, so ist es nicht anders, aber ich bin da nicht so sicher, wie das viele andere meinen. Wenn der dem Kranken helfen soll, selbst erkrankt, wie kann er dem Kranken dann noch helfen? Das ist ein Problem, was sich immer mehr stellt. Ja. Vielleicht hat hier aber auch tatsächlich die Gemeinde Christi ein Stück weit versagt, dass sie eben nicht in dem Maße hingegangen ist, um das höchste anvertraute Gut, dadurch, dass es dadurch um ein Vielfaches vermehrt wird. Und deswegen hat Gott sie jetzt tatsächlich hierher geschickt. Ich bin da nicht sicher. Ich wage da kein Urteil drüber abzugeben. Fakt ist, jetzt sind sie alle hier, hat man den Eindruck. Und jetzt ist es trotzdem unsere Pflicht, das Evangelium ihnen zu verkünden. Aber, und da ist es für mich ganz wichtig, ich fühle mich mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch wieder einen Shitstorm hinterher im Internet oder so. Ich fühle mich an manchen Tagen in manchen Gebieten und Orten wie ein Fremder im eigenen Land. Ja? Und wenn ich diesen Gedanken und diesen Gefühlen Raum gebe, dann kommt auch Wut und Zorn und Ärger. Das wiederum ist aber nicht göttlich, sondern der Herr Jesus sagt, mit ihm können wir auch das überwinden und die Situation aus seiner Hand annehmen. Weil wir eben nicht genau wissen, wie ist das jetzt hier gelaufen, haben wir die Aufgabe, den Menschen jetzt aber auch das Evangelium zu sagen. Das ist jetzt wichtig. Wenn wir jetzt nur anfangen, mit ihnen zu diskutieren und so weiter, oder das Große, was die großen Kirchen falsch machen, diese Ökumene und auch diese fremden Religionen versuchen zu integrieren, das ist falsch. Jetzt sind sie alle hier. Wenn wir das als Chance sehen, sagen wir ihnen das Evangelium, aber das klare Evangelium. Und nicht versuchen, hier irgendwas zu mauscheln oder zu integrieren. Nein, wir müssen ihnen das Evangelium sagen. Nun, es bleibt nun aus den Kindern Gottes, die aus dem Geist Gottes neugeboren sind, überlassen, diesen Fremden das Evangelium zu verkünden. Wer weiß, vielleicht sollst auch du gerade in besonderer Weise das tun und es gehört zu deinem dir anvertrauten Gut. Eine Frage ist auch noch ungeklärt. Was ist denn jetzt etwas genauer definiert, dieses anvertraute Gut? Wir haben ja gehört, das Evangelium hat einen ganz hohen Stellenwert, es weitergeben. Aber es ist noch mehr, ihr Lieben. Dieses anvertraute Gut bedeutet, dass du die Gewissheit im Herzen haben sollst, dass jeder Mensch ohne Vergebung seiner Sünde in die Hölle fahren wird. Jeder. Das gehört auch zu diesem geistlich anvertrauten Gut. Da ist auch die Gewissheit, das gehört auch dazu, dass jeder, der im Namen des Herrn Jesus Christus um Vergebung bittet, nicht zurückgewiesen wird, sondern Vergebung erfährt und ewiges Leben erhält. Und zwar nicht erst nach dem Tod, sondern zu Lebzeiten. Wer an Christus glaubt, hat das ewige Leben und nicht bekommt es erst in Zukunft. Er hat es. Schauen wir einmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt der Herr Jesus, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht der bekommt es erst, der hat. Was auch zu diesem geistlichen Gut gehört, das ist die Gabe, beziehungsweise dass wir, wenn du an Jesus Christus als deinen Erlöser glaubst, dann bist du versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und dieses Siegel kann niemand aufbrechen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Schaut mal, Epheser 1, 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also nicht nur gehört, auch Buße getan, diese Umkehr stattgefunden hat, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Alles Weitere an geistlichem Gut verteilt der lebendige Herr und Gott nach seinem Willen und Plan. Aber das hier, das haben wir alle als geistliches Gut erhalten. Für ihn ist, und das haben wir gelesen, letztlich alles wenig, weil er immer aus dem Unerschöpflichen nimmt. Aber aus den menschlich Wenigen kann er sehr, sehr viel machen. Wenn wir einmal ganz kurz sehen, nochmal die Speisung der 5000. Er hat einfach sagen können, so, lass sie sich alle setzen, ein Gebet gesprochen, alles liegt aufgetafelt. Das kann der Herr machen. Aber er hat gesagt, was habt ihr denn? 5 Brote und 2 Fische. Und dann hat er daraus gemacht. Das heißt, er bezieht uns einfach mit ein. Das ist sein Wille, es ist sein Plan. Ein Rat auch von mir an dich persönlich. Beneide niemanden, wenn Gott ihm nach deiner Überzeugung vielleicht ein Stück mehr göttliches Gut anvertraut hat als dir. Denn wir wissen es aus Gottes Wort, dass denen, dem Gott in seiner Weisheit viel anvertraut hat, er wird von ihnen auch umso mehr Verantwortung fordern. Deswegen, wir Menschen sind schnell dabei zu sagen, ach, wenn ich doch auch wie der oder wie die und könnte und wollte. Nein, wenn Gott sagt, ich habe dir gegeben, und nach meiner Liebe, nach meiner Fürsorge, nach meiner Weitsicht ist das genau die richtige Portion, die ich dir gegeben habe. Denn sei dankbar und zufrieden damit und mehre das, was Gott dir gegeben hat. Und du wirst genau wie der, wo du vielleicht sagst, du möchtest so sein wie er oder wie sie. Du kriegst genau Belohnung. Versteht ihr? Du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Der Herr sagt hier nicht viel, vieler und am vielsten, sondern über viel. Beneide niemanden. Finde heraus, was dein dir anvertrautes Gut ist und gehe bis ins kleinste Detail treu damit um, so wirst du bereits zu Lebzeiten und darüber hinaus in der Ewigkeit wirklich eine große Belohnung erhalten. Die irdische Belohnung des Herrn sieht allerdings manchmal ein wenig anders aus, als wir sie erwarten. Also bei mir ist das so. Der Herr Jesus hat gesagt, und das ist wichtig, und das sollten wir nie vergessen, und da kommen wir manchmal so ein bisschen ins Straucheln, wenn wir über Belohnung schon auf der Erde nachdenken. Der Herr Jesus hat gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Versteht ihr? Und wenn sein Reich nicht von dieser Welt ist, warum erwarten wir denn immer auf dieser Welt diese weltliche Belohnung? Es ist eine Tatsache, wenn der Herr Jesus sagt, dass er uns reich auch belohnen wird, dann kann das durchaus auch materiell auf der Erde der Fall sein. Aber seine Gedanken gehen vielmehr auf das Himmlische, weil es eben nicht von dieser Erde ist, von dieser Welt ist. Und wenn wir das in unseren Gedanken, aber vor allem in unserem Herzen manifestieren, dann erwarten wir gar nicht vom Herrn, dass er hier alles nur in, also nicht klotzen, nicht kleckern, sondern klotzen. Davon entfernen wir uns, sondern wir sagen, Herr, danke für das, für die irdische Belohnung, aber ich freue mich schon auf die himmlische, die wird unermesslich sein. Das ist der richtige Blickwinkel, zu dem ich dir rate. Nun möchte ich aber abschließend doch noch ein paar wenige Sätze zu dem letzten der drei dieser Verwalter sagen. Als erstes bekommt ja auch er von Gott anvertrautes Gut aus der göttlichen Quelle wie die anderen. Und wie bereits mehrfach von mir erwähnt, ist die Menge hierbei absolut zweitrangig. Aber dieser Verwalter geht so ganz anders mit dem ihm anvertrauten Gut um als die anderen. Was tut er? Er versteckt es. Er verdeckt es, er versteckt es. Und er ist überzeugt, dass er seinen Herrn bestens kennt. Es fällt auch besonders auf, dass er der Einzige von den dreien ist, der versucht, sein Verhalten zu rechtfertigen, bevor er überhaupt dazu aufgefordert wird. Was er dann an vermeintlicher Kenntnis über seinen Herrn sagt, zeigt zumindest für mich eindeutig, dass er ihn in Wahrheit überhaupt nicht kannte. Was sagt der Herr Jesus zum Beispiel über sich selbst? In Matthäus 11, 29 sagt er, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieser hier unterstellt seinem Herrn Härte und Habgier. Also kann man nicht sagen, wenn einer sagt, wenn ich von mir aus sage, was ich nicht tue, aber ich nehme es mal an, ich sage es, ich bin sanftmütig und demütig. Und jetzt kommt Sabine und sagt, Rally, du bist aber ein harter Hund, du hast ja gar keine und so weiter. Das ist ja ein völliger Gegensatz. Das passt nicht. Du kennst mich nicht, Sabine. Doch in Wirklichkeit war der einzige Grund dafür, dass sich das ihm anvertraute Gut sich eben nicht vermehrte, war seine Trägheit, um nicht zu sagen seine Faulheit und wahrscheinlich auch seine Feigheit. Er gehört für mich zu den Menschen, von welchen wir in Matthäus 7, 21 bis 23 Folgendes lesen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele, das erschreckt mich manchmal, dass da nicht steht wenige oder einige, da steht viele. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht um deinen Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie kommt es aber nun, dass auch ihm als Verwalter Gut anvertraut wurde? Er hatte ja Gut. Nun, so mancher Mensch hat bereits viel von Gottes Wort gehört. Er hat die Gnade Gottes bis zu einem gewissen Teil und Punkt auch erkannt. Und auf mancherlei Weise hat er die Fürsorge und Treue Gottes erfahren. Was meint ihr, wie viele Menschen ich kenne, die in größter Not zu Gott, den sie ablehnen und verleugnen, geschrien haben, wenn es dich gibt und so weiter, kennen wir ja auch aus der Bibel, dann hilf mir und Gott erbarmt sich, wem er will und schenkt Gnade. Und was tun die Menschen hinterher? Als wenn sie nie geschrien hätten. Wir kennen das auch aus der Bibel von den 10 Aussätzigen. 10 Stück kommen zu dem Herrn Jesus, alle werden sie rein. Wie viele sind umgekehrt? Einer ist umgekehrt. Und was meint ihr, wie oft das schon passiert ist bei Menschen? Diese Menschen zweifeln vielleicht manchmal sogar nicht daran, dass es Gott gibt, dass es ein höheres Wesen gibt. Manche halten sich sogar gern in christlichen Kreisen auf oder sie besuchen eine Ortsgemeinde oder laufen in die großen Kirchen. Er fühlt sich vielleicht sogar in der Nähe von wahrhaftigen Kindern Gottes fühlt sich solch ein Mensch wohl. Doch er ist nicht bereit, sich von Gott nach seinem Willen verändern zu lassen. Wir wissen das auch von Menschen aus der Schrift. Da kommt einer zu dem Herrn Jesus und sagt, Herr, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erreiche? Und der Herr Jesus schaut ihm an, sagt zu ihm, ein wahrhaftiger Israelit, also ein wirklich Gläubiger. Und dann fängt er auf, sagt er, was er alles tun soll. Und er sagt, das habe ich alles von meiner Jugend aufgetan. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm etwas, was sein Problem war, was die Wurzel seines persönlichen Problems war. Und da heißt es, da drehte er sich um und er ging traurig weg. Das sind diese Menschen. Das sind diese Menschen. Diese Menschen versuchen immer wieder den Spagat, der noch niemandem gelungen ist, nämlich es Gott und der Welt gleichsam recht zu machen. Das geht nicht. Wenn der Mensch nicht bereit ist, sich selbst aufzugeben, es ist auch Wille dabei. Es ist nicht nur so, dass wir Marionetten sind, einfach von diesem oder jenem gesteuert. Nein, wir haben auch einen eigenen Willen. Einen begrenzten, aber wir haben einen eigenen Willen. Und es ist Wille dabei. Wisst ihr, und wenn ich manchmal sehe, wie willensstark Menschen sein können. Ich weiß, so mein Großvater, für mich ein großes Beispiel für menschlich starken Willen. Der hat, glaube ich, 50 Jahre, vielleicht waren es sogar mehr, hat er Genussraucher geraucht. Und plötzlich sagt er, ich rauche nicht mehr. Du rauchst nicht mehr. So. Wisst ihr, was er gemacht hat? Hat er sich überall, in Sichtweite, in Greifweite, überall hat er sich Zigaretten hingelegt. Er hat nie wieder eine angefasst. Starker Wille, starker menschlicher Wille. Da können die Menschen stark sein, was sowas betrifft. Es geht jetzt nicht um meinen Großvater, wieder allgemein. Aber wenn es um Gott geht, um Gehorsam, um Schrift, nein. Da geben sie sich so viel Freiheiten und gestehen sich solche Schwächen zu, wo sie sagen, nein, das kann noch warten und ich mache das morgen und ich mache das nächstes Mal. Aber wir haben in der Einleitung gehört, du weißt gar nicht, ob du morgen noch erlebst. Das soll keine Drohung sein, das ist einfach nur eine Feststellung. Wir wissen es alle nicht. Nun, wenn der Mensch nicht bereit ist, sich selbst aufzugeben, damit nicht mehr er selbst, sondern Christus in ihm lebt, dann lebt ein solcher Mensch mit Christus an seiner Seite, aber nicht Christus in ihm. Er regiert ihn nicht. Da ist Christus wie so ein Kumpel, und den er gerne mal den Arm legt, wenn er ihn braucht, oder meint, er kann ihn mal anrufen, wenn nötig ist, aber es ist nicht wirklich Christus in ihm. Es ist ein Unterschied, ob du mit Christus lebst oder ob Christus in dir lebt. Wir könnten auch sagen, es ist wie bei dem einen der beiden verlorenen Söhne aus Lukas 15. Der eine ließ sich sein Erbe auszahlen und verlebte es mit vollem Genuss in der Welt. Gottgegebenes Gut muss vom Menschen bewahrt und gepflegt werden. Und das geht ausschließlich durch das Lesen des Wortes Gottes. Das geht durch das Reden mit Gott. Beten heißt Reden mit Gott. Und es geht ausschließlich um eine echte Gemeinschaft mit wahrhaft Christusgläubigen. Deswegen lesen wir auch im Hebräerbrief, verlasst eure Gemeinden, verlasst eure Versammlungen nicht. Wo ihr in eine Versammlung geht, ist erst einmal zweitrangig. Wenn es biblisch treue Gemeinden sind, ist es zweitrangig. Es gibt nur eine wahrhaftige weltweite Gemeinde von wahrhaft Christusgläubigen. Alles andere sind nur Versammlungsorte. Und wenn Menschen immer meinen, ja, aber ich weiß nicht, welche Gemeinde. Doch, das weißt du schon. Wenn du die Gemeinde, ihre Lehren auf der Grundlage des Wortes Gottes prüfst und genau zuhörst, deine Bibel dabei hast, mitliest, was gesagt und gepredigt wird und vor allem Gott bittest, Herr, durch deinen Geist, zeige mir, ob das hier der Platz ist, an dem ich das von dir anvertraute Gut auch mit einbringen soll und darf, dann wird Gott dir antworten. Aber halte auch nicht zu lange fest an einer Gemeinde, die nicht bibeltreu ist, wo Verhaltensweisen perfekte Gemeinde gibt es nicht. Aber wo Verhaltensweisen geduldet werden oder biblische Lehren verkündet werden, die förmlich danach schreien, dass man sie verlässt, diese Gemeinden, dann halte dich nicht länger da auf. Denn du wirst Stück für Stück verseucht. Und irgendwann läuft da etwas schief bei dir. Deswegen prüfe, halte dich zur Gemeinde, das sollst du, aber eine bibeltreue Gemeinde soll es sein. Du wirst keine Gemeinde retten können. Der Herr kann es, das wissen wir aus den Sendschreiben. Aber du wirst es nicht können. Nun, Wahrhaftige Christen haben immer irgendwo ein Stück weit Kampf. Es geht auch nicht anders als mit Verzicht, mit Wahrhaftigkeit und mit Opferbereitschaft. Das ist das, was der Herr Jesus sagt. Die, die sagen, wenn du mit Jesus gehst, ist alles gut. Es wird dir alles gelingen, du wirst keinen Mangel haben. Viele gehen so weit, sagen, du wirst nicht krank werden. Das sind Lügner. Das steht nicht in der Schrift. Ich nenne sie Lügner, weil es in der Schrift nicht steht. Ich lese aus der Schrift, es geht durch Kampf, es geht nur mit Verzicht, es geht mit einem Bleiben bei der Wahrheit, soweit es an uns liegt, und mit Opferbereitschaft. Nun, dazu war der dritte Mensch aus unserem Text nicht bereit. Und am Ende musste er dann einsehen, seine Geteiltheit, seine Selbstgefälligkeit und seine Selbstsicherheit hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Traurig. Ihm wurde laut Text am Ende alles genommen, auch das, was er meinte zu haben, aber in Wahrheit nie besaß, wurde ihm genommen. Und wem wurde es gegeben? Der gut mit dem anvertrauten Gut umgegangen ist. Dem wurde es gegeben. Und wenn wir uns das jetzt nochmal sehen, versteht ihr, ich möchte einfach euch ein Stück weit auch dazu animieren, ihr Lieben. Macht keine halben Sachen mit Jesus. Ganze Sache oder lasst es sein. Gott zwingt ja niemanden. Aber macht ganze Sache mit Jesus. Gebt ihm euch ganz von Herzen hin. Sagt ihm, wenn ihr irgendwo eine Blockade habt, wenn ihr irgendwo Not habt, wenn ihr Zweifel habt, sagt es ihm. Aber versucht nicht diesen Spagat. Ja, ich bin in der Welt und wir sind ja eben noch hier. Ja, das hat der Herr Jesus sogar im hohepriesterlichen Gebet gesagt. Vater, ich weiß, sie sind in der Welt, aber sie sind nicht mehr von der Welt. Macht keine halben Sachen mit Jesus, ganz oder gar nicht. Und wenn ihr einen Mangel habt, wenn es euch mangelt oder ihr Bedenken und Zweifel habt, spricht mit dem Herrn darüber, dass er eure Blockade löst. Dann schaut man nochmal auf diese dritte Person betroffen, was wir da in Hebräer 6 lesen. Scharfe Worte, aber sie sind Teil der Schrift. Und wir können sie nicht einfach weglassen, weil viele meinen, sie fühlen sich dann auf die Krawatte getreten. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Das sagen viele, ja schau mal, die sind wiedergeboren. Nein, sondern das heißt, dass der Heilige Geist ihnen die Wahrheiten der Schrift bezeugt hat und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Damit können wir diese dritte Person vergleichen, dem dann alles genommen wurde. Das hört sich vielleicht schrecklich an, aber das ist die biblische Realität. Gott ist Liebe. Ich möchte das hier an dieser Stelle nochmal sagen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, und er liebt sie ja immer noch, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen, sondern ewiges Leben. Aber wer das alles mit Füßen tritt, der geht verloren in die Hölle. Das ist eine ganz klare Botschaft. Und wenn einer sagt, das ist eine Drohbotschaft, dann irrt er sich. Für mich ist es immer noch eine Liebesbotschaft, wenn einer sagt, pass auf, das ist Fakt und davor will ich dich bewahren. Dann ist es jetzt positiv oder negativ? Das ist nur positiv. Aber Satan versucht es immer als Drohbotschaft darzustellen. Nun, Menschen, die wirklich errettet sind, aus dem Geist Gottes heraus neu geboren wurden, vergraben das ihnen anvertraute Gut nicht, zumindest nicht dauerhaft. Dieser Mensch hier vergrub es dauerhaft und dachte, dass es bei der Wiederkunft Jesu Christi langt, Gott das zurückzugeben, was er ihm da mal so anvertraut hat. Doch das ist eben ein fataler Irrtum. Wenn du das, was Gott dir anvertraut hast, vergräbst, wenn du es unsichtbar machst, wenn du meinst, naja, ich bin ja jetzt gerettet, wenn du in Gruppen mit Menschen bist, dann redest du mit ihnen über die Politik, redest mit ihnen über das Wetter, redest mit ihnen über Beruf, redest mit ihnen über keine Ahnung was. Aber du redest nie mit ihnen über Jesus Christus. Redest mit ihnen über das wunderbare, großartige, was du erlebt hast, was Gott dir getan hat. Dann vergräbst du das Gut, das Gott dir anvertraut hast. Du solltest dich immer und überall, ist nur ein Rat von mir, als Kind Gottes outen. Und wenn du auf dem schrecklichsten und gottesfeindlichsten Arbeitsplatz der Welt arbeiten musst, wenn Gott gesagt hat, ja, aber da sollst du dein täglich Brot verdienen, dann oute dich auch da als Christ. Und wenn du, ich weiß nicht wo, oute dich immer als ein Kind Gottes. Dieser Mensch hier meinte den Herrn zu kennen, aber er kannte ihn überhaupt nicht. Und der Herr Jesus sagt doch in Matthäus 12, 34, wenn er wirklich in deinem Herzen lebt, dann geht das Herz auch davon über. Das heißt, dann musst du etwas über Jesus sagen. Nicht du musst als Druck, sondern es ist etwas Selbstverständliches. Und wenn das nicht da ist, wenn in dir kein Verlangen ist, über den Herrn Jesus zu reden, dann passt was nicht bei dir. Sprich mit uns darüber. Nicht, dass wir dir helfen können, aber auf der Grundlage des Wortes Gottes. Es gehört ein Christuszeugnis in dein Leben und auch ein verbales Bekenntnis zum Herrn. Gehört immer dazu. Das muss nicht immer eine Predigt sein und das muss nicht immer stundenweise sein, aber es gehört dazu. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, auch nicht das Verlangen, dann stimmt etwas nicht bei dir. In Hebräer 10, 39 steht, dass der wahrhaftige Christ nicht feige zurückweicht, wenn es um die Sache seines Herrn geht. Ihr Lieben, die Christenheit schlummert. Sie schlummert. Ein Großteil der Christenheit schlummert. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, vom geistlichen Schlaf, soweit er dich vielleicht auch persönlich übermannt hat, aufzustehen. Viele Christen weltweit, aber besonders auch in Europa, sind eingeschlafen, haben sich von Satan und der Welt einlullen lassen. Sie haben das ihnen anvertraute Gut noch nicht ganz vergraben, aber sie haben es vielleicht selbst nicht wahrgenommen und es in eine Ecke gestellt und holen es nur noch lediglich bei vermeintlichem Bedarf heraus. Aber so soll es nicht sein, ihr Lieben. Wahrhaftige Christen sind im Heiligen Geist und getrieben durch den Heiligen Geist fleißige Menschen. Sie sind fleißige Menschen, die nicht vergessen, wovon sie errettet wurden und wozu sie von Gott berufen sind. Das wusste auch der Apostel Petrus nur zu gut. Und er schreibt das in seinem zweiten Petrusbrief in Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselbe göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe zu allen. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Nun, Christsein bedeutet aktiv sein im Geiste Gottes. Jeder, so wie der Herr es ihm zuteilt, unabhängig von Alter und körperlicher Verfassung. Ich habe es vorhin gesagt. Allein die Herzenshaltung und die Treue zur Schrift und daraus resultierend der treue Umgang mit dem göttlichen Gut, das ist es, was ein wahrhaftiges Kind Gottes auszeichnet. Und ich schließe die Predigt mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus aus Matthäus 24. Du hast es ja vorhin schon gelesen. Um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr, die Gläubigen, bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun, hier haben wir es wieder, der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Lob und Preis, Dank und Anbetung sei dir durch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Wir danken dir von Herzen für dein wahrhaftiges Wort und können dich nur bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir es uns zu Herzen nehmen, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, Herr Jesus, ob wir treue Verwalter sind oder ob wir vielleicht schon ein wenig die Art des faulen Verwalters angenommen haben. Wenn dem so sein sollte, Herr, bitten wir von Herzen und in aller Demut, erbarme dich und entfache neu in uns, Herr, das Feuer des Glaubens und hilf uns, Herr, dass wir getrieben vom Heiligen Geist fleißige Arbeiter sind, die sich dir mit ihrem ganzen Leben, mit allem, was du ihnen anvertraut hast, zur Verfügung stellen und das tun, Herr, was du uns aufträgst. Danke, Herr Jesus, dass du, der allmächtige und dreieinige und dreimal heilige Gott, uns daraufhin sogar eine riesige Belohnung verheißen hast. O Herr, wir danken dir dafür und bitten dich um Vergebung, wo wir immer wieder versagen, Herr. Aber danke, Herr, es ist gut zu wissen, dass deine göttliche Treue unsere so vielfältige Untreue niemals aufheben kann. Herr Jesus, wir danken dir noch einmal für alles, was du getan hast, Herr. Und wir freuen uns darauf, wenn du bald wiederkommst. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.